Jede Nacht, wenn du daran zurückdenkst, fragst du dich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn es schwarz geblieben wäre. Wenn du dort gestorben wärst, begraben, zerquetscht und erstickt von tausenden Tonnen Beton, Stahl, Elektroschrott, Verträgen, Memos, Kaffeetassen, Putzmitteln, Sandwiches und ID-Karten, vermischt mit den Leichen deiner Familie, im Schutt mit ihnen vereint. Aber was hilft's? Du bist eben nicht gestorben. Irgendwann geht das Licht wieder an. Die Sonne flutet in die Kaverne, die sich wie durch ein Wunder über dir gebildet und dich geschützt hat. Nur dich. Ein staubiges Gesicht unter einem Bauhelm blickt zu dir herab und ruft: »Scheiße, das glaube ich nicht! Ein Wunder, da lebt noch einer! Ein Junge!« Sie ziehen dich raus. Ein staubbedecktes, halb verdurstetes, geblendetes Gespenst mit gebrochenen Beinen. Einer der Feuerwehrleute sagt erschüttert: »Junge, sag was! Ich flehe dich an, sag was!« Aber dein Mund ist völlig ausgetrocknet vom Staub. Erst als sie dir endlich Wasser geben, geht es. »Wie heißt du, Junge?« fragt der Feuerwehrmann erneut. »Sag mir deinen Namen!« Und du sagst: »Cotton. Jeremiah Cotton.« 11 Jahre später. »Was sagst du dazu, Cotton? Stimmt's oder hab ich recht?« Joe Brandenburg wartete die Antwort gar nicht erst ab und schwadronierte munter weiter. »Ich sehe das so, Cotton. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Also, ich sehe das so. Wenn der Chief mir immer die ganze Drecksarbeit aufbrummt, muss er sich nicht wundern, wenn sein bester Mann sich nebenbei woanders schadlos hält. Verstehst du? Bisschen was nebenbei laufen hat. Ist doch nur fair, oder? Jeder muss sehen, wo er bleibt. Wir können jeden Tag von irgendeinem krecksüchtigen Arschloch abgeknallt werden. Muss ich dir ja nicht erzählen. Darum heißt es, der kluge Mann baut vor und schafft den Absprung, bevor es zu spät ist. Ich bin jedenfalls nicht scharf drauf, bis zur Rente Streife zu fahren. Wenn ich das schon höre, Rente, erleben wir ja doch nicht. Wir sind das Papier, mit dem sich die Gesellschaft den Arsch abwischt, ist doch so. Hey, Partner, verdammt, pennst du oder was?« Cotton tat so, als konzentriere er sich auf den Verkehr, während er in die Bayard Street einbog. Er kannte Joe Brandenburgs Leier auswendig. »Eines werden wir jedenfalls niemals erleben, Joe«, sagte Cotton. »Und was? Dass du mal für eine Minute die Schnauze hältst.« Brandenburg grinste ihn an. »Hast du Interesse, ein paar Scheinchen nebenher zu machen, Partner? Yuki hat noch eine Freundin, eine ganz süße.« »Verpiss dich, Joe. Verpiss dich selbst, Jerry. Du sollst mich nicht Jerry nennen. Nenn mich niemals Jerry, hörst du?« »Wieso eigentlich? Jerry ist doch ein geiler Name. Jedenfalls, wenn man aus Iowa kommt. Was hast du für ein Problem mit Jerry, Jerry?« Cotton ging nicht weiter darauf ein. Das Jerry-Spiel gehörte zur Routine der nächtlichen Streifenfahrten. »Du bist ein Spießer, Cotton. Ein verdammter Spießer und Korinthenkacker, weißt du das? Du solltest dich geehrt fühlen. Weißt du, warum ich dir das überhaupt anbiete? Weil ich weiß und nicht schwul bin. Weil du ein verdammter Redneck bist, Cotton. Genau wie ich, ein echter Proll. Ich bin nicht wie du, Joe.« »Nee, ist klar. Du bist natürlich was Besseres, Cotton. Leck mich.« So ging das nun schon seit Stunden. Jeden Tag, es hörte nie auf. Joe Brandenburg war ein ewig sprudelnder Born von Nörgeleien, sexistischen Zoten, schwulen Witzen, Vorurteilen, Gewaltfantasien, kruden Rassentheorien und garantiert risikolosen Geschäftsideen, der wie die Niagara-Fälle bis in alle Ewigkeit über Cotton herabbrandete. Jedenfalls, solange er mit Brandenburg auf Streife fahren würde. Aber das ließ sich ebenso wenig ändern wie das Wetter. Und das Wetter wurde vom Chief gemacht. Zu Anfang hatte Cotton noch überlegt, Brandenburg wegen seiner schmutzigen kleinen Deals aufliegen zu lassen. Aber Partner war Partner. Und man scheißt seinen Partner nicht an. Alte Regel. Also blieb Cotton nichts anderes übrig, als Joes Sermon irgendwie über sich ergehen zu lassen. Joe Brandenburg mochte ein korruptes Arschloch sein, aber davon abgesehen war er in Ordnung. Man konnte sich auf ihn verlassen. Wenigstens das. Cotton war inzwischen seit 5 Jahren beim NYPD. Es war eine klare Entscheidung gewesen, obwohl Sarah unermüdlich versucht hatte, es ihm auszureden. Er solle doch studieren, Arzt oder Anwalt werden bei seinen Fähigkeiten und sein Talent nicht als Kopf vergeuden und so weiter. Aber Cotton war stur geblieben. An dem Tag im September, an dem Jerry gestorben war, hatte er beschlossen, Polizist zu werden. Das hatte er sich in den dunklen, endlosen Stunden unter dem Schutt des World Trade Centers überlegt. Rette mich, Gott, und ich gehe zur Polizei und mache die Welt ein bisschen besser. Sowas in der Art. Seitdem war er jedenfalls nie wieder nach Grinnell, Iowa, zurückgekehrt. Megan hatte ihn noch einmal besucht, hatte viel geweint, und das war's dann gewesen. Sarah hatte ihn aufgenommen und im Jahr darauf adoptiert. Sie hatte keine Kinder, aber ein großes Apartment in Brooklyn. Park Slope, feine Gegend, wo man berühmte Autoren und Schauspieler im Coffeeshop antreffen und vornehm ignorieren konnte. Vor 5 Jahren war Cotton bei Sarah ausgezogen und lebte nun in Williamsburg, zwischen kassidischen Juden, Musikern, Intellektuellen und Künstlern, die in den 90er Jahren wegen der hohen Mieten in Manhattan hierher gezogen waren und die nun ihrerseits die Mieten in dem ehemaligen Arbeiterviertel hochtrieben. Doch Cotton gefiel es. Und solange er von seinem mickrigen Gehalt als Cop das winzige Apartment in der Hugh Street bezahlen konnte, würde er dort bleiben. »Halt hier mal an«, riss Brandenburg ihn aus seinen Gedanken. »Was ist? Jetzt halt schon an, Mann!« Cotton hielt vor einem einstöckigen Backsteingebäude in der Mulberry Street. Unten ein geschlossenes vietnamesisches Restaurant, im oberen Stockwerk 3 Fenster mit roten Vorhängen, aus denen trübes Licht sickerte. »Bin gleich zurück«, sagte Brandenburg. »Was soll das, Joe?« Brandenburg schnalzte mit der Zunge. »Du hörst mir nicht zu, Partner. Muss nur mal kurz nach dem Rechten sehen. Die kleine Yuki ist mir noch was schuldig.« Cotton erinnerte sich. Brandenburg hatte ihm von den 4 Chinesinnen erzählt, die als Japan-Juwelen firmierten und ihren Service im Netz mit Fotos anboten, die so gar nichts mit der Realität da oben zu tun hatten. Wie in allen US-Bundesstaaten außer Nevada war Prostitution auch in New York illegal, wurde aber weitestgehend geduldet. Vor allem dank Polizisten wie Brandenburg, die regelmäßig nach dem Rechten sahen. Cotton stöhnte. »Muss das sein, so kurz vor Schichtende? Dauert nicht lange, Partner, ist rein geschäftlich.« Brandenburg stieg aus und verschwand in dem Haus. Cotton ließ den Motor laufen und überlegte, ob er eine rauchen sollte. Seit 3 Wochen hatte er keine Zigarette mehr angerührt. Und mit jeder weiteren Schicht mit Joe Brandenburg wurde es zur Qual. Er konzentrierte sich auf die Fenster mit den roten Vorhängen. Aber außer undeutlicher Schatten war nichts zu erkennen. Cotton schaltete die Scheinwerfer aus, stellte den Motor ab und blickte die Mulberry Street entlang. Die kleine Straße im Herzen von Chinatown war um diese Nachtzeit ungefähr so belebt wie ein Feldweg in Iowa. Cotton liebte diese Stunde, in der New York für einen kurzen Moment den Atem anhielt. Eine Zeit lang verfolgte er die Meldungen im Funk, aber außer einer Kokainrazzia im Village war alles ruhig. Dennoch konnte er sich nicht entspannen. Er blickte auf die Uhr. Brandenburg war erst seit 5 Minuten weg. Cotton beschloss, noch weitere 5 Minuten zu warten und ihn dann da rauszuholen. Er wollte nicht noch mehr Ärger mit dem Chief seit der Razzia vergangene Woche, als er einen Crackdealer ein bisschen zu hart angefasst hatte. Er war gerne Polizist und hatte die Entscheidung nie bereut, trotz Sarahs abfälliger Bemerkungen, wenn er sie sonntags besuchte. Dennoch fehlte ihm immer noch etwas. Das Gefühl, aus jenen Septembertagen vor 11 Jahren gerufen zu werden, hatte ihn nie verlassen. Er war nicht ganz falsch beim NYPD, aber er war noch nicht da angekommen, wo er hingehörte. So viel stand fest. Er hatte sich an der FBI-Akademie beworben und an der Marine Corps Base in Quantico. Aber sie hatten ihn beinahe ausgelacht. Keine Chance ohne Hochschulabschluss und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung. Für einfache Cops war das System ungefähr so durchlässig wie Stahlbeton. Hätte er sich früher überlegen müssen. Hatte er aber nicht. Cotton hatte einfach den Deal eingehalten, den er unter den Trümmern des unverwundbaren Amerikas mit seinem Schicksal geschlossen hatte. Scheiß der Hund drauf.